SWR 2 aktuell.
Die neue Corona-Verschärfung in Baden-Württemberg soll frühestens am Samstag in Kraft treten. Möglicherweise müssen dann auch die Weihnachtsmärkte im Land schließen. Rechtspopulistische Parteien nutzen Corona gezielt für die Mobilisierung von Wählern. Darüber spreche ich mit dem Leiter einer Studie an der Uni Dresden. Und die NATO und Russland werfen sich gegenseitig eine Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze vor. Das sind einige der Themen bis 6:30 im Studio. Gerhard Leitner, einen schönen Mittwochabend. Wenn Sie ein Fan von Weihnachtsmärkten sind, dann sollten Sie noch mal schnell dorthin gehen. Natürlich bei aller gebotenen Vorsicht und unter strenger Einhaltung der Corona-Vorschriften. Denn die geplante Verschärfung der Maßnahmen könnte den Besuchern und Veranstaltern bald einen Strich durch die Rechnung machen. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will, dass alle noch geöffneten Weihnachtsmärkte im Land durch die neue Corona-Verordnung geschlossen werden. Und die könnte nach neuesten Informationen am Samstag in Kraft treten. Aus Stuttgart, Anno Knütgen.
Grund für die Verschiebung: Die Landesregierung will abwarten, was bei der erneuten Bund-Länder-Runde morgen Vormittag herauskommt. Möglicherweise werden dabei bundesweit einheitliche Regeln abgestimmt, etwa zu Sport-Großveranstaltungen oder zu 2G-Regeln im Einzelhandel. Das soll noch in die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg einfließen. Der Entwurf wird danach an die Ministerinnen und Minister verschickt. Bis sie alle zugestimmt haben, werde es Freitag werden, sagte eine Regierungssprecherin dem SWR. Ziel sei, dass die neue Corona-Verordnung am Samstag in Kraft tritt. Wahrscheinlich werde sie auch Übergangsfristen enthalten. Möglich also, dass Einschränkungen für Sportveranstaltungen wie Fußballspiele erst ab dem übernächsten Wochenende gelten. So bliebe den Vereinen Zeit zur Vorbereitung. Im Moment ist außerdem unklar, ab welchem Zeitpunkt Weihnachtsmärkte, Clubs und Diskotheken im Land schließen müssen.
Das sorgt natürlich Frust bei den Betreibern, zum Beispiel von den Weihnachtsmärkten, die gerade geöffnet hatten. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup übt scharfe Kritik.
Wir haben mit 2G plus wirklich absolut sichere Verhältnisse da draußen. Der Zulauf ist deutlich geringer als in den letzten Jahren. Die maximale Höchstgrenze, die schon die Hälfte der Besucherzahlen von sonst sind, wird eigentlich nie erreicht. Und von daher ist es eigentlich infektiologisch überhaupt nicht begründbar, warum man das jetzt schließen soll. Man drängt das überwiegend jüngere Publikum in private Feierräume. Man drängt sie in die Gastronomie, wo man stundenlang mit 2G am Tisch miteinander ohne Maske kommunizieren kann.
Sagt der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup. Großer Frust wegen der drohenden Schließung von Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg. Und Sorgen machen sich auch die Faschings- und Karnevalsvereine. Für Diskussion sorgt jetzt die mögliche Absage des Mainzer Rosenmontagszugs. Die Mainzer Fasnacht EG, in der neben dem großen MCV auch 25 andere Mainzer Vereine und Garden organisiert sind, hat wegen der Corona-Pandemie empfohlen, auf Saal- und Straßenfasnacht zu verzichten. Den aktuellen Stand hat Golo Schlenk.
Schon bevor die Mainzer Fasnacht EG ihren Mitgliedern empfahl, Sitzungen und Straßenfasnacht abzusagen, preschte der Mainzer Narrenclub vor. Er war der erste namhafte Verein, der sich Corona geschlagen gab und sämtliche Sitzungen absagte. Inzwischen folgte auch die Füsiliergarde, mit fast 1000 Mitgliedern die größte Garde in Mainz. Der Mainzer Karnevalverein MCV will aber weiter am Rosenmontagszug festhalten. Die Empfehlung der Fasnacht EG empfindet MCV-Präsident Reinhard Urban nicht als Maßstab.
Diese ist für den Mainzer Karnevalverein im Moment noch kein Thema. Wir haben von vornherein und immer wieder gesagt, wir warten den 15. Dezember ab, um am 15. Dezember mit der neuen Landesverordnung zu entscheiden, ob wir und was wir gegebenenfalls in der Fasnachtszeit machen können, egal ob es sich dabei um Sitzungen oder Umzüge handelt.
Nichtsdestotrotz hält auch Urban einen Fasnachtsumzug mit 400.000 Menschen momentan für undenkbar. Eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt möchte er aber nicht treffen. Ganz anders der Mainzer Neujahrsumzug. Der traditionelle Gardeaufmarsch soll heute in der Vorstandssitzung des MCV abgesagt werden. Für Närrinnen und Narren könnte die kommende Kampagne erneut eine digitale werden, mit Streaming-Angeboten daheim am Fernseher. Für Mainzer Fasnacht in Präsenz wird es wohl noch mindestens ein Jahr dauern.
Möglicherweise wird im Rahmen der verschärften Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz der Mainzer Straßenumzug abgesagt. Zum aktuellen Stand war das Golo Schlenk. Rechtspopulistische Parteien in Europa nutzen die Corona-Pandemie zur gezielten Mobilisierung von Wählern. Zu diesem Ergebnis kommt die vierte Jahresstudie des Mercator-Forums Migration und Demokratie, kurz MIDEM, an der Technischen Universität Dresden. Untersucht wurden soziale Medien und populistische Einstellungen in Zeiten der Pandemie. Die Wissenschaftler hatten dafür Beiträge populistischer Parteien in 12 Ländern in Europa quantitativ und qualitativ analysiert. Darüber spreche ich mit dem Chef der Einrichtung, Hans Vorländer. Herr Vorländer, zunächst mal, wie genau nutzen die rechten Parteien Corona als Instrument?
Sie versuchen vor allen Dingen eine Position zu Corona zu finden. Und da muss man unterscheiden zwischen Parteien des rechtspopulistischen Spektrums, die in der Regierung sind, denken wir an Polen oder Ungarn, und solchen, die in der Opposition sind. Die Regierungsparteien müssen ja harte Maßnahmen zum Teil durchsetzen. Sie können nicht gegen das Corona-Regiment opponieren. Die Oppositionsparteien versuchen, zu radikaler Kritik zu kommen und bemühen sich dann in unterschiedlicher Weise, das Thema zu politisieren, um ihre Anhängerschaft auch zu mobilisieren.
Dass Corona die Querdenker-Szene hervorgebracht hat, das ist ja bekannt. Dort tummeln sich ja auch diverse, auch rechtslastige Vereinigungen. Ist das ein Mitnahmeeffekt oder haben Rechtspopulisten diese Bewegungen, die sie in ähnlicher Form ja in ganz Europa gibt, ganz gezielt unterwandert?
Ja, ich glaube, sie versuchen da anzudocken und das für sich zu mobilisieren. Es gibt eben sehr unterschiedliche Kräfte, die dort unterwegs sind. Rechtsextreme, rechtsextremistische Kräfte. Dann gibt es die Esoteriker, dann gibt es die Anthroposophen. Also wir haben ein großes Gemisch. Aber Rechtspopulisten versuchen sozusagen, die Unzufriedenheit dann eben auch zu befeuern, zu verstärken. Und dann eben auch, wenn denn dann wieder Wahlen sind, natürlich auch für die Wahl zu nutzen.
Wir wissen ja, dass es in Deutschland regional große Unterschiede gibt. Sie haben ja ganz Europa untersucht. Haben Sie da auch geografische Schwerpunkte ausmachen können?
Ja, in der Art und Weise, wie Rechtspopulisten, die in der Opposition sind, dieses Thema aufgreifen. Also wir haben gerade auch in Nordeuropa, aber auch in Westeuropa, in Frankreich, den Versuch, das Corona-Thema mit dem Migrationsthema wieder zu verknüpfen. Da verschwindet das nicht. In Ostmitteleuropa haben wir eine etwas andere Konstellation. Da haben wir Rechtspopulisten, die in der Regierung sind. Aber wir haben dann auch noch andere kleine rechtspopulistische Parteien, die dort in der Opposition sind. Das gilt für Polen, das gilt aber auch für Ungarn. Und die fahren dann einen harten Kurs der Kritik an den anderen regierenden Rechtspopulisten, um sich selbst sozusagen zu profilieren. Also es ist eine Konkurrenz im rechtspopulistischen, rechtsextremen Lager.
Nach all den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, was muss denn daraus für Politik und Gesellschaft Ihrer Meinung nach folgen?
Das ist, glaube ich, eine der ganz schwierigen Fragen, auch gerichtet natürlich an Politik, aber auch an die Gesellschaft. Und ich glaube, dass man versuchen muss, diese Spaltung und Polarisierung in der Gesellschaft selbst zu überwinden, weil man auf diese Art und Weise dann auch den Boden, den Resonanzboden für rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien austrocknet. Aber das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
Das wäre die Frage. Wie kann das gelingen?
Ehrlich gesagt, es kann nur regionale Antworten geben. Das Problem zeigt sich ja auch in der Beförderung, sagen wir, der Impfquoten. Und wir sehen, dass viele Maßnahmen bislang auf unfruchtbaren Boden gefallen sind. Das sehen wir sehr deutlich in Sachsen, wo die Inzidenzen sehr, sehr hoch sind, dramatisch hoch, aber die Impfquote sehr gering. Und alle Maßnahmen der Staatsregierung haben da nicht gefruchtet. Das liegt daran, dass diese Milieus, die sich der Impfung verweigern, aber auch sonst kritisch sind, sich sehr stark abgewendet haben von der Politik und von ihr nichts mehr erwarten. Das heißt, wir haben ein großes Misstrauen. Und wir haben auch eine Entfremdung gegenüber Regierungsmaßnahmen. Und das wieder zu heilen, wird auch, wenn die Pandemie einmal vorüber sein sollte, Aufgabe der Politik, aber auch der gesamten Gesellschaft sein. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Vermittlungsarbeit. Sie erwähnten die Kirchen. Vielleicht müssen Kirchen viel stärker vermitteln. Vielleicht müssen Vereine viel stärker vermitteln. Vielleicht müssen wir es auch noch viel stärker in den Schulen thematisieren durch politische Bildung. Also das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und die Spaltungen, die wir hier sehen, sind durch Corona noch einmal verstärkt worden. Aber sie waren vorher auch schon da.
Rechtspopulistische Parteien in Europa nutzen die Corona-Pandemie zur gezielten Mobilisierung von Wählern. Zur Studie des Mercator-Forums Migration und Demokratie war das der Leiter der Einrichtung, der Politikwissenschaftler Professor Hans Vorländer. In Stuttgart beginnt heute die Herbstkonferenz der Länderinnenminister. Statt in Präsenz berät die Runde aufgrund der angespannten Pandemielage nur teilweise vor Ort. Ein Großteil der Ministerinnen und Minister ist online zugeschaltet. Dazu gehört auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens, der angekündigt hat, sich bei dem Treffen für eine bundesweite Waffenamnestie stark machen zu wollen. Darüber sprechen wir jetzt im SWR-Tagesgespräch. Herr Lewens, es geht Ihnen um die Rückgabe erlaubnispflichtiger Waffen, deren Existenz eigentlich registriert sein müsste, was aber aus welchem Grund auch immer nicht geschehen ist. Solche Waffen zu besitzen ist strafbar. Wie groß schätzen Sie das Problem ein?
Also man kann zwei Zahlen festmachen. Wir haben in Deutschland rund 5 Millionen legaler Waffen, in Rheinland-Pfalz, in meinem Bundesland 359.000. Und es gab schon zweimal eine Amnestie. Und das ist, glaube ich, der Gradmesser. 2009 wurden bundesweit rund 200.000 Waffen zurückgegeben. Und 2017, 18 nochmal rund 70.000 Waffen. Und ich glaube, das zeigt, es sind zu viele Waffen im Umlauf. Und wenn man eine Amnestie organisiert, das heißt Menschen, die vielleicht Waffen geerbt haben, diese Waffen nicht angemeldet haben, wie auch immer, wenn man die straffrei stellt, dann kriegen wir sehr, sehr viele Waffen zurück, die dann eben nicht mehr sozusagen auf dem Markt der potenziellen Einsatzfähigkeit sind. Deswegen glaube ich, ist das eine gute Initiative.
Nun war die letzte Waffenamnestie, Sie haben es angesprochen, Ende 2017, 2018, also gerade mal vor 4 Jahren. Ist das nicht ein sehr kurzer Zeitraum, um auf einen Sinneswandel derjenigen zu hoffen, die ihre illegalen Waffen damals nicht abgegeben haben?
Ich glaube, die Menschen haben festgestellt, dass in den letzten Jahren Gesellschaft, die Situation des Umgangs miteinander, Spannungen innerhalb des Landes sehr, sehr verändert haben. Ich glaube, es ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt, noch einmal zu sagen, gebt diese Waffen zurück, gebt sie weg und damit sind sie aus dem Verkehr gezogen. Ich glaube, im Umkehrschluss, die alten Abstände waren ein bisschen zu groß. Ich würde es jetzt noch mal versuchen, wir vergeben uns nichts, wenn es in Anführungszeichen nur einige tausend Waffen sind, die zurückgegeben werden, ist es in jeder einzelnen Waffe ein denkbares Bedrohungsszenario weniger. Und von dem her würde ich das meinen Kolleginnen und Kollegen vorschlagen, ob wir uns jetzt auf das Jahr 2022 oder 2023 verständigen. Das ist mir dabei völlig egal. Ich finde, diese Initiative muss gestartet werden. Wir hatten den ersten Jahrestag der Amokfahrt in Trier. Wir haben das schreckliche Ereignis in Idar-Oberstein. Wir könnten viele Beispiele nennen, wo man sieht, die Gesellschaft gerät in einem gewissen Maße aus den Fugen. Und da müssen Bedrohungsszenarien reduziert werden.
Ein weiteres Thema, Herr Lewens, bei der Herbsttagung wird erneut der Kampf gegen Rechtsextremismus sein. In diesem Zusammenhang fordert Ihr Thüringer Kollege Georg Mayer, ebenfalls SPD, erweiterte Befugnisse für den Verfassungsschutz, insbesondere zur Überwachung rechtsextremer Finanzströme. Für wie notwendig halten Sie sowas und wie einfach wäre das umzusetzen?
Also erst einmal will ich sagen, im Moment ist die größte Herausforderung in der inneren Sicherheit mit Blick auf Extremismus der Rechtsextremismus. Wir haben eine immer extremistisch und gewalttätiger werdende Querdenker-Szene und wir haben natürlich auch Linksextremismus, Ausländerextremismus. Also so eine Regelung gilt im ersten Blick für den Rechtsextremismus, was die größte Bedrohung ist, muss dann aber für alle Bedrohungssituationen gelten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir wissen, dass Geld eine große Rolle spielt und wir stellen fest, dass insbesondere auch der Rechtsextremismus finanziell unterstützt wird. Und das ist zunächst einmal noch nicht angesiedelt bei der Polizei, dies zu kontrollieren, zu überwachen, überhaupt einmal zu erarbeiten. Das ist eine Aufgabe, den kann der Verfassungsschutz nachgehen. Und von dem her will ich mit Erweiterung, dies nicht nur auf Rechtsextremismus zu beschränken, diese Initiative von meinem Kollegen Mayer ganz, ganz gerne unterstützen.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul will ja mit Blick auf Straftaten radikalisierter Corona-Leugner und Impfgegner die Online-Überwachung ausweiten, um Täter schon vor einer Tat zu identifizieren, wie er sagt. Ist das für Sie ebenfalls vorstellbar oder geht Ihnen das möglicherweise zu weit? Stichwort Datenschutz.
Ja, wir machen Ähnliches. Wir haben eine Spezialeinheit in unserem Verfassungsschutz, die das Netz durchforstet, um sozusagen schon vorab auf Tendenzen, auf Radikalisierung, auch auf Radikalisierung von Einzelnen aufmerksam zu werden. Und dass wir uns natürlich mit einem besonderen Blick insgesamt mit den Sicherheitsorganen der immer radikaler werdenden Querdenker-Szene zu stellen haben, das ist auch richtig. Und an dem Beispiel sehen Sie, Herbert Reul ist ein Kollege von der CDU. Wir sprechen in den Sicherheitsfragen sehr, sehr einig und diskutieren das auch sehr offen. Und so wird es auch hier bei der IMK sein. Alles, was die Sicherheit verbessert und auch die vorbeugende Sicherheit, das haben wir im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger in Angriff zu nehmen.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Lewenz? Ist das Thema Querdenker ein wachsendes Phänomen oder schleift sich das mittlerweile ab nach anderthalb Jahren Pandemie?
Also leider kann ich überhaupt kein Abschleifen feststellen. Es baut sich auf und es wird sich rund um die Diskussion der von mir wirklich befürworteten Impfpflicht noch einmal verstärken. Davon bin ich überzeugt und von dem her muss sich der Staat und die Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie. So verstehe ich jedenfalls den Auftrag an uns, an die Regierung, insbesondere an die Innenminister. Da wird man sich darauf einstellen müssen und wir werden dies auch tun.
In Stuttgart beginnt die Innenministerkonferenz. Darüber habe ich im SWR-Tagesgespräch vor der Sendung mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewenz gesprochen. Die NATO-Außenminister sind nervös wegen der russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze. Bei ihrem Treffen in Riga haben sie Russland erneut vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt. US-Außenminister Blinken hat Russland entsprechende Planungen vorgeworfen. Dafür gäbe es Beweise, so Blinken aus Riga, Helga Schmidt.
Russland plane erhebliche aggressive Angriffe gegen die Ukraine, erklärte der amerikanische Außenminister Antony Blinken in Riga und bezog sich dabei auf Recherchen amerikanischer Geheimdienste. Russlands Präsident Putin verfolgt nach diesen amerikanischen Einschätzungen verschiedene Pläne. Blinken nannte die Destabilisierung der Ukraine, aber auch Militäroperationen. Grundlage sind Satellitenfotos, die nach NATO-Berichten ungewöhnliche Truppenkonzentrationen im Westen Russlands zeigen, in der Region vor der Grenze zur Ukraine. Die NATO geht von mehreren 10.000 Soldaten aus. Genaue Zahlenangaben wurden nicht gemacht, ausgerüstet mit Panzern und elektronischen Waffensystemen. Moskau hat die Truppenkonzentration mit Übungen begründet. Die amerikanische Deutung wird vor allem von den osteuropäischen NATO-Mitgliedern geteilt. Westliche Mitgliedsländer der Allianz interpretieren die Truppenkonzentration nach Angaben von Diplomaten eher als eine Machtdemonstration Russlands mit dem Ziel, politischen Druck auf die NATO und auf die Ukraine auszuüben.
Sollte die Integrität der Ukraine verletzt werden, werde das ernsthafte Konsequenzen haben, sagte auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Russland hat reagiert. Präsident Putin verlangt von der NATO ein Ende der Osterweiterung und weitere Sicherheitsgarantien. Aus Moskau, Marta Wilschinski.
Er wolle seine Sorge zum Ausdruck bringen, sagte Präsident Putin beim Empfang neuer ausländischer Diplomaten im Kreml. Nicht nur darüber, dass die internationale Gemeinschaft uneins sei und dadurch unfähig, wirklich wichtige Probleme zu lösen, sondern auch darüber, wie sich einige unserer Partner unserem Land gegenüber verhalten, wie sie auf jede erdenkliche Weise versuchen, unsere Entwicklung zu behindern, Sanktionsdruck auszuüben und darüber hinaus die Spannungen an unseren Grenzen zu eskalieren. Die Bedrohung an Russlands westlicher Grenze wachse wirklich, so Putin, doch gehe sie nicht von Moskau aus. Es genügt zu betrachten, wie nah die militärische Infrastruktur der NATO an die russischen Grenzen gerückt ist. Das ist für uns mehr als ernst. In dieser Situation ergreifen wir angemessene militärisch-technische Maßnahmen. Über die aktuelle Truppenbewegung nahe der ukrainischen Grenze schweigt die russische Seite aber weitestgehend. Zu beobachten sind die großen Panzertransporte vor allem auf Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken. Unabhängige Recherchen berichten zudem von einem neuen Militärlager. Wie sich die russischen Streitkräfte auf russischem Boden verhalten, das sei eine ausschließlich interne Angelegenheit, betont Moskau immer wieder. Außenminister Lavrov erklärte zudem, natürlich steht die Lage in der Ukraine unter besonderer Beobachtung. Leider wird die Situation durch die offen destruktive Linie der NATO-Staaten ernsthaft erschwert. Sie versuchen, die Ukraine in ihre Umlaufbahn zu ziehen und sie, wie der Präsident es sagt, in ein Anti-Russland zu verwandeln. Zwar drängt die Ukraine selbst auf einen baldigen Beitritt zur NATO, hat dieses Ziel sogar in ihrer Verfassung verankert, doch gibt es von Seiten des Bündnisses keine entsprechenden Zusagen und auch keine konkrete Perspektive für eine baldige Aufnahme. Trotzdem unterstützen NATO-Bündnispartner wie die USA die Regierung in Kiew mit Waffen und Geldern im Kampf gegen die von Russland gestützten Separatisten im Osten des Landes. Für Moskau ist das aber nur ein Grund von mehreren, um verlässliche und langfristige Sicherheitsgarantien von der NATO einzufordern, wie auch Präsident Putin einmal mehr betonte. Im Dialog mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten werden wir auf der Ausarbeitung spezifischer Vereinbarungen bestehen, die jeden weiteren NATO-Vorstoß nach Osten ausschließen, ebenso wie die Stationierung von Waffensystemen, die uns in unmittelbarer Nähe des Territoriums der russischen Föderation bedrohen. Gespräche zwischen dem russischen Außenminister Lavrov und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Blinken seien bereits anvisiert. Sie sollen morgen am Rande des OSZE-Treffens in Stockholm stattfinden.
Der russische Präsident Putin verlangt von der NATO ein Ende der Osterweiterung und weitere Sicherheitsgarantien. Aus Moskau war das der Bericht von Marta Wilschinski. 18.25 Uhr am Ende der Sendung nochmal nach Rheinland-Pfalz. Heute vor einem Jahr in Trier. Ein Amokfahrer rast mit seinem Wagen durch die Fußgängerzone und fährt gezielt Menschen an. 5 Menschen werden getötet, es gibt Dutzende Verletzte und 300 Traumatisierte. Erst im Oktober starb ein weiterer Mann, der bei der Tat schwer verletzt worden war. In Trier haben heute die Menschen der Opfer gedacht. Im Trierer Dom gab es einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, mit dabei Ministerpräsidentin Dreyer. SWR-Reporterin Dunja von Morsee berichtet.
Für 4 Minuten stand das Leben heute still in Trier. 4 Minuten läuteten alle Glocken. So lange dauerte vor einem Jahr die Amokfahrt, durch die 6 Menschen ums Leben kamen. Auf den Plätzen der Stadt hielten am Nachmittag viele inne, gedachten der Verstorbenen.
Ich denke schon, dass dieser Tag etwas für die Gemeinschaft bewirkt, für das Zusammenleben der Leute.
Ich habe die letzten Tage auch öfter mal wieder dran gedacht und hoffe halt einfach, dass die Angehörigen es irgendwie schaffen zu verarbeiten auch einfach. Und ich glaube, dieses Gefühl, was man jetzt auch vermittelt bekommt von diesem Zusammenhalt, ist sehr wichtig einfach für das Ganze eben irgendwie aufarbeiten zu können.
Am Gedenkgottesdienst im Trierer Dom konnten 370 Menschen teilnehmen. In erster Linie die Hinterbliebenen der Todesopfer vom 1. Dezember 2020. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann eröffnete die Messe mit Gedanken an die Opfer der unbegreiflichen Tat.
Für die Familien, die Tote und Schwerstverletzte zu beklagen haben, für diejenigen, die traumatisiert sind oder an dem Tag in den Hilfs- und Rettungsdiensten im Einsatz waren, hat sich der Blick auf das ganze Leben verändert. Sie begrüße ich zu diesem Gottesdienst an erster Stelle. Der Weg hierher war für sie sicherlich nicht leicht.
Priester der Konfessionen der Todesopfer leiteten den Gottesdienst und versuchten, Trost und Beistand zu spenden. Stellvertretend für alle Menschen in der Region Trier brachten Schülerinnen und Schüler kleine Tonfiguren in den Dom. Sie hatten sie zum Gedenken an die Todesopfer gemacht.
Sehr plötzlich und schockierend kam letztes Jahr die schreckliche Nachricht der Amokfahrt in Trier. Tief betroffen und traurig nehmen wir Anteil. Nicht nur in Trier, sondern in der ganzen Region und weit darüber hinaus trauern viele Menschen mit.
Deshalb sind wir hier, um allen Trauernden mit unserer kleinen künstlerischen Geste Beistand zu leisten und ihnen Halt zu geben.
Im Gedenkgottesdienst ging es auch darum, wie das Leben weitergeht. Mit all den Narben, die die Amokfahrt für die Stadt, vor allem für die Angehörigen der Todesopfer und Verletzten, hinterlassen hat. Auch Vertreter der Politik nahmen an dem Gedenkgottesdienst teil. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach eine Fürbitte.
Wir beten für die Familien der Verstorbenen, für alle, die Augenzeugen dieser schrecklichen Tat geworden sind und mit diesen Eindrücken bis heute fertig werden müssen.
Wieder Hoffnung und Zuversicht finden. Ein Wunsch, den Christoph Pistorius, Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, für alle aussprach.
Verzweiflung und Hass sollen nicht unser weiteres Leben bestimmen. Auch in der Trauer, möchten wir weiterhin Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens in uns tragen.
Vom Gedenkgottesdienst für die Opfer der Amokfahrt von Trier vor einem Jahr war das der Bericht von SWR-Reporterin Dunja von Mossee.